Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Kleiner Disclaimer direkt vorweg. Hier ist eben ein Mikro ausgefallen, jetzt haben wir schnell umgeswitcht zum anderen. Die sind aber nicht voll aufgeladen, weil wir mit denen neu gedreht haben. Hoffen wir, dass alles hält.
Felix ist aber professionell, hier gibt es immer Ersatz sozusagen. Wir stehen nicht ohne da.
Aber die redundanten Systeme sind nicht voll aufgeladen, weil bei dem einen haben wir irgendwie schon vergessen, was auszumachen. Naja, egal. Auf jeden Fall, wir sind da, alles ist gut. Wir müssen, bevor wir würfeln, kurz ein bisschen was berichten. Ich muss erstmal nochmal Werbung machen. Die letzte Folge haben wir ja gemacht, bevor wir die Verkostung mit den Loire-Weinen gemacht haben. Die haben wir am Abend gemacht. Sascha ist auch nochmal hingekommen, hat die probiert. Dieses Paket möchte ich nochmal ganz herzlich bewerben und euch empfehlen. Wie gesagt, ich verdiene nichts dran, wir kriegen da nichts ab.
Dafür da waren schöne Sachen dabei.
Besonders rabattiert, ja, da waren sehr schöne Sachen. Vor allem waren das sehr unterschiedliche Sachen, sehr ausdrucksstarke Sachen. Ja. Ihr könnt aber auch vorher nochmal in das Video reingucken, wenn ihr wollt, wenn ihr misstrauisch seid. Zu dem Video.
Haben wir misstrauische Hörer? Also das sind wir ja ganz neu.
Zu dem Video auch, ganz schräg, Premiere, hat mich voll im Stich gelassen. Hat das angezeigt, es würde Mono rendern, hat dann aber Stereo gerendert. Das ist Stereo, das müsst ihr einfach auf Mono stellen, sonst klingt das komisch, weil wir ja mit drei Mikros arbeiten.
Dann kommt es,
also klar. Auf einem Kanal sind zwei und auf dem anderen bin ich. Mit einem anderen, das klingt ja auch noch unterschiedlich. Und dann muss man halt auf Mono stellen. Was für Leute, die Apple-Geräte verwenden, echt eine Aufgabe ist. Ja. Weil Apple hat das echt versteckt. Da muss man nämlich in die Eingabehilfen gehen, dann auf audiovisuell und dann irgendwo kann man Mono einstellen. Von hinten durch die Brust ins Auge. Also das Paket sei euch herzlich empfohlen. Webweinschule Loire-Verkostungspaket mit den Leuten von Passion Vin. Das war das eine. Das andere.
Die haben das übrigens schön beworben. Das sah sehr hübsch aus. Übrigens fand ich in dem Newsletter ein sehr schöner Newsletter, den sie dann verschickt haben.
Ich finde, die machen sowieso einen exzellenten Job. Ist auch ein exzellentes
Sortiment, ja, das muss man sagen.
Die andere Sache, Nachtrag, weil Flo und Sascha dann abends kamen und Flo hatte vorher bei Sascha noch den Müller nachprobiert, blind.
Stimmt.
Der war zerfallen.
Ja, war, na, nicht ganz, aber er war auf jeden Fall auf dem besten Weg sozusagen.
Ja, also wir hatten ja hier diese lustige Situation, dass ich am Anfang dachte, wir sind bei 15, während des Nachverkostens runterging auf 11,975, 99 war es und Flo war bei 90. Ja. Und hätte man letztes Jahr schon trinken sollen, so nach dem Motto.
Also wir halten fest, es ist ein Wein, der durchaus schön ist, wenn man ihn aufmacht und schnell mit 5 Leuten die Flasche
eine halbe Stunde karaffiert und dann
Dann ist das super. Ist natürlich aber auch ein bisschen, haben wir jetzt quasi die Lernflasche gehabt.
Genau.
Für die nächste wissen wir es.
Genau. So, das waren die Nacherzählungen. Ansonsten würde ich sagen,
legen wir los. Passt was?
Eine 3. Und du eine 1.
Das ist wirklich nicht zu fassen. Ich habe ausgespült. Kann losgehen. Wir haben nämlich vorgenascht.
Genau, in schwarzen Gläsern. Jeder den Wein, den er mitgebracht hatte. Während ich versucht habe, die Mikrofonprobleme zu lösen.
Ja.
Wir trinken vom Weingut Botanica The Merrill Delaney Collection Chenin Blanc 2017 aus der Herkunft Citrusdale Mountain. Das ist in Südafrika. So, sehr zum
Wohl. Im Sommer ist das gut an den Gläsern, dass ich eine Sache quasi... Stimmt, fast sofort verrät.
Genau, sie beschlagen, das ist auch ein bisschen...
Es ist entweder ein frischer, kleiner, kühler Pinot, den man halt so ein bisschen an der unteren Grenze einschenkt.
So schnell, wie das beschlägt. Es ist tatsächlich, kommt direkt aus dem Kühlschrank. Mach es ruhig ein bisschen wärmer, für 4 Grad ist der Wein nicht gemacht. Ich war in Georgien, davon muss ich erzählen.
Du warst in Georgien?
Ja, also nicht wirklich eigentlich. Ich war auf der Pro-Wein in Georgien.
Ich war nämlich gerade irritiert und dachte, was mache ich denn jetzt in Georgien?
Genau, davon wollte ich erzählen. Pro-Wein. Vielleicht kurz vorher. Wie fandst du denn deine erste Pro-Wein?
Also ich fand meine erste Pro-Wein, also ich habe erst ein bisschen gearbeitet.
Ja.
Fürs
Weinviertel
DAC. Das war ganz schön. Es war wohl, habe ich gehört, sozusagen etwas leerer und mehr Platz zwischen den Reihen als sonst. Trotzdem muss man sagen, wenn du keinen Plan hast, bist du völlig überfordert.
Ja.
Du hast keine Chance. Das sind so viele Weine, so viele Winzer, so riesige Hallen. Ich glaube, man braucht einen richtigen Plan für alle 3 Tage. Und man muss eigentlich alle 3 Tage machen. So dachte ich es auch. Ja.
Sie haben mittlerweile eine ganz gute digitale Version gemacht für den Planer, weil du kannst zum Beispiel auch im Web die Sachen schön auf dem großen Bildschirm dir angucken, mit den Hallenplänen und kannst gucken, wen willst du machen. Und dann fügst du Sachen zu deinem Dings zu und dann kannst du dich übers Handy einloggen und hast es dann auch auf deinem Messeplaner auf dem Handy. Also das haben sie jetzt State of the Art gemacht. Ich war witzigerweise, du warst ja Sonntagmittag da. Also Sonntag um 13 Uhr habe ich ein Foto gemacht, das ich auf Insta gepostet habe. Neuerung bei der ProWein, mehr Aussteller als Besucher. Weil das war menschenleer. Da haben sich nur gegenseitig die Kollegen besucht. Ja, die Gänge waren breiter als vorher wegen des Hygienekonzepts. Genau. Man hat 3 Hallen dazugenommen, obwohl 600 Aussteller weniger da waren.
So, echt?
Ja, und zwar nicht, weil man die Stände vergrößert hat, sondern weil man die Gänge vergrößert hat.
Okay.
Das hat sich dadurch schon ausgewirkt. Aber es waren auch 30% weniger Besucher da. Das ist aber mit Vorsicht zu genießen, so 33%, weil das sind die Besucher, das sind nicht die Besuchertage. Fast alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben obendrein auch noch verkürzt. Waren also statt 3 nur 2 Tage da oder sogar nur den Sonntag. Ja. Also das heißt, ich könnte mir vorstellen, die Zahl der Besuchertage hat sich vielleicht sogar mehr als halbiert. In einigen Hallen war ganz gut. Mhm. Die Deutschlandhalle war nach wie vor ganz okay. Mein lieber Freund Jörg Tarnisch hatte den Eckstand an der Mosel genau gegenüber vom Hauptausgang des VDP-Stands. Der hat über Besuchermangel nicht klagen müssen. In anderen Hallen war es teilweise gespenstisch, gerade bei den Österreichern. Mir schrieb ein Hörer auf diesen Insta-Post mit diesem, schrieb mir, ja, es ist halt das erste Wochenende für Caterings und so. Es waren kaum Gastronomen da. Und gerade die Weinviertler und Co. haben natürlich wirklich auch viele Gastronomen aus Deutschland, weil die auch direkt beliefern können. Das muss nicht immer über Importeure gehen. Das
stimmt.
Und die waren alle nicht da.
Es war so warm, es war so viele Hochzeitsfeiern jetzt,
weil die ganzen Abgesagten nachgeholt werden und die können einfach nicht weg.
Und dann sind doppelt so viele Scheidungen, das ist ja auch schön.
In der italienischen Halle war es beim letzten Mal so, dass ich dachte, ungefähr ein Drittel der Besucher sind Einkäufer aus Russland und China.
Ja.
Die sind alle weg gewesen, kein einziger da gewesen. Und dann noch 30% italienische Gastronomen in Deutschland, die waren auch alle nicht da. In der Italienhalle war es teilweise gespenstisch.
Ehrlich?
Ja. Das war.
Wow. Da war ich nicht. Habe ich nicht.
Also, als ich am Prosecco-Stand vorbeikam und da waren 6 Besucher auf 34 Aussteller und das irgendwie so zu einer vernünftigen Zeit, da dachte ich so, ui, hier ist jetzt aber Polen offen. Ich habe mir auch sagen lassen, Italiener waren besonders enttäuscht. Mhm. Ja, pisst kann man ja nicht so wirklich sagen, ist ja niemands Schuld.
Ja, ja.
Ja, also die Gastronomen waren nicht da und dann sagte mir zusätzlich noch der Maximilian Förg von Provence Wein, sagte, es gibt eine Zeit zum Wein einkaufen und es gibt eine Zeit zum Wein verkaufen. Und jetzt ist definitiv die Zeit für die Leute zum Wein verkaufen. Wer jetzt noch sein Sortiment bearbeiten
muss, der hat seine Hausaufgaben nicht gemacht.
Okay, das stimmt. Im Mai hast du deine Ware fertig aus.
Wann ist die sonst?
Die ist sonst Anfang, Mitte März.
Ja, das ist natürlich
eine ganz... Die wird auch nächstes Mal wieder Mitte März.
Ist auch eine ganz andere Zeit natürlich, das ist schon. Und dann, ich meine, diese warmen Tage, es war so schön warm, die haben alle draußen in diesen Zwischengängen, wo es die Wurst gab und so, also in der Sonne, da war es richtig voll. Da saßen alle und haben wirklich schön Wurst in der Sonne und mit dem Gläschen noch irgendwie, aber das stimmt, in den Hallen war es...
Ja. Ich war in Georgien, weil ich mir gedacht habe...
Immer noch schön, der Satz.
Du kriegst, gerade wenn du Presse bist, vor der ProWein ganz viele, gerade von den Ländern, Einladungen. Kommen Sie doch mal vorbei auf den Gemeinschaftsstand, dies, Gemeinschaftsstand, das. Wahnsinnig unergiebig. Du stehst da mit Winzern, die letzten Endes teilweise Importeure suchen, andererseits nicht wissen, dass du jetzt Presse bist. Wenn du Presse bist, zeigen sie dir ihre Weine, aber du willst ja vielleicht auch ein bisschen was über Land und Leute wissen, wenn es um sowas wie Georgien geht. Deswegen habe ich dann bei Georgien, die von einer Agentur betreut werden, mit der ich viel zusammenarbeite, die auch die Loire zum Beispiel betreuen, habe ich einfach mal kackfrech zurückgeschrieben. Also ich komme euch gern besuchen, aber können wir irgendwie vielleicht auch noch jemanden vom Weinbauverband dabei haben?
Ja, damit das irgendwie Sinn macht.
Können wir vielleicht darüber reden, wie ihr jetzt den georgischen Wein in Deutschland positionieren und nach vorne bringen wollt und so. Und das haben wir dann so mehr schlecht als recht hingekriegt. Also da war dann so eine Verantwortliche, die hat mal kurz guten Tag gesagt und sich dann schnell wieder verpieselt. Und die Ansprechpartnerin für den deutschen Markt, die saß die ganze Zeit in der Vorbereitung der Masterclass, die am Tag danach bei Meininger stattfinden sollte. Und dann haben sie mir so eine da überlassen. Achso, meine Ansprechpartnerin von FF.K musste auch gehen von der Agentur nach 10 Minuten. Aber sie hat mir dann eine, und die sie mir da gelassen hatten, war... super smart, hatte mir auch erzählt, sie kommt direkt aus dem Bankengewerbe, hat so ein Master Business Administration und so weiter und hat jetzt irgendwie gedacht, sie hat Bock auf was anderes, macht jetzt seit 2 Monaten georgischer Wein. Das hat mir sehr geholfen.
Also länger, nicht, also deutlich kürzer, als du es überhaupt damit beschäftigt hast.
Und trotzdem hat es was gebracht, weil die konnte mir trotzdem viel über Land und Leute erzählen und so weiter. Und dann gab es halt so Winzer-Speed-Datings. Ich saß also dann in diesem Innenbereich des Stands und dann kamen so nacheinander 4 Winzer an. Das waren ganz unterschiedliche. Das war einer der größten Erzeuger des Landes. Dann war es der größte Erzeuger des Landes und dann waren es 2 kleinere Erzeuger. Und die haben mir dann immer jeweils so 2, 3 Weine mitgebracht und mir ein bisschen was erzählt. Und parallel konnte ich dann eben auch noch so ein paar Fragen über Georgien stellen. Und ich bin ganz gut, wenn es darum geht, zu unterscheiden, was ist akzeptabel und was ist sexistisch. Da auch, nicht nur vom Common Sense, sondern sogar von der eigenen Denke. Aber beim Rassismus ist das immer so ein bisschen problematisch, weil ich gelernt habe, dass alle pauschalen Aussagen über irgendwelche Ethnien immer gleich rassistisch sind. Sorry, da bin ich auch so ein bisschen lernresistent. Also... Ja. Alles, was ich jetzt sage, ist wahrscheinlich nicht so 100% korrekt, aber da ich die total lieb gewonnen habe und hier nichts Negatives erzählen will, rede ich jetzt mal so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Georgier sind Freaks. Um gleich mal richtig einzusteigen. Okay. Nein, denn die erste Frage, die ich hatte, die mich interessierte, da waren auch noch alle da, war die, was ist denn eigentlich, ist Georgien eigentlich, also dass Georgien eine Weinnation ist, ist klar, ja, aber ist Georgien auch ein Weinvolk? Weil Deutschland ist eine Weinnation, aber... Ein Land, in dem 50% der Bevölkerung keinen Wein trinkt. Die Deutschen sind sehr stolz auf ihre Biertradition. Nur direkt in den Weinbaugebieten sind sie vielleicht auch stolz auf die Weintradition. Mhm. Und mehr als 70% der Deutschen sagen, ich habe keine Ahnung vom Wein. 29% sagen, naja, ich trinke da ab und zu mal was. Mhm. 1% würden sagen, ich kenne mich wirklich aus. Und 0,1% kennen sich wirklich aus. Nein, sagten die. In Georgien ganz anders. Die Georgier sind alle Weinfreaks. In Georgien gehört das absolut zum Selbstverständnis, dass man sich mit Wein auskennt. Und die Georgier trinken auch viel häufiger Wein. Also viel mehr Georgier trinken prozentual gesehen Wein als in Deutschland. Und, sagten sie, das Allerwichtigste, in Georgien kennt auch jeder jemanden, der irgendwie Wein macht. Weil in jeder zweiten Familie wird noch Hauswein gekeltert. Okay. Ja. Da habe ich ihnen gesagt, sag das bloß nicht in Deutschland. Weil wir Deutschen kennen ja vor allem die Rumänen mit ihren Hausweinen und die rumänischen Weine. Also bitte nicht, erzähl nicht die Geschichte von den Hausweinen. Und dann sagten sie, das ist auch ein sehr personalintensiver Weinbau. Da kommen wir gleich nochmal zu, warum. Und insofern kann man sagen, die Georgier sind sehr stolz darauf, dass sie Weinfreaks sind. Sie sind sehr stolz auf ihre Weinbautradition und es gehört absolut zum guten Ton, sich mit Wein ein bisschen auszukennen. Habe ich schon angemerkt, dass mir das schmeckt. Und das Zweite, was wir dann besprochen haben, als wir so ein paar Weine probiert haben, war, dass die Georgier einen sehr eigenen und ausgeprägten Weingeschmack haben.
Okay, das ist spannend.
Alles, was ich probiert habe in Weiß, muss man erstmal sagen, hat Gerbstoff.
Der Tisch, heute knarrt der Tisch. Heute knarrt der Tisch. Müsst ihr mit leben jetzt. Kommt ihr nicht weg.
Hat Gerbstoff. Ich habe ein paar Weine getrunken, wie zum Beispiel gleich der erste, ein Krakuna. Ich kann jetzt meine eigene Schrift nicht.
Gott, zum Glück muss ich
das
nicht machen. Ich kann meine Schrift
eh nicht. Das war für mich so eine Mischung aus Grauburgunder und Sauvignon Blanc. Sehr, sehr angenehm. Hatte auch nur so 3,6 Restzucker. Also nicht so, sondern hatte so ein bisschen Schmelz. Ganz schön. War dazu so ein bisschen würzig und auch im positiven Sinne parfümiert, aber hatte sofort 4 Stunden Maischestandzeit, war kalt vergoren. Das ist allerdings in Georgien Standard, weil die Keller so kalt sind, häufig auch.
Okay.
Und weil ja so viel im Quevri vergoren wird, dass so in der Erde eingegraben ist, sodass es eigentlich nie so richtig warm wird. Wenn tagsüber mal die Luft ein bisschen wärmer wird, wird der Boden dann nicht warm. Also gleich ein bisschen Maischestandzeit, 3 Monate Feinhefe, wenig Restzucker und gleich ein bisschen Gerbstoff, obwohl dann eben Stahl. Ne? Aber hat mir schon gefallen. Dann ging das direkt weiter mit dem nächsten. Der war dann auch gleich aus dem Quevri, also aus dieser georgischen Amphore. Die ist, wie gesagt, eingegraben. Das war aber auch ein sehr schöner Wein mit gar nicht so viel Gerbstoff. Das war eine ganz interessante Traube. Jetzt muss ich wieder sehen hier. Alla Danturi.
Alla Danturi, schön. Kenn ich nicht.
Das war, der hat 18 Tage Passito gemacht. Der hat die Trauben 18 Tage auf der Strohmatte gereift. Ja. Und dann hatte der 13 Alk. Das heißt, das Mostgewicht bei der Ernte dieser vollreifen Traube lag unter 9 Volumenprozent Alkohol. Dann ist die reif. Also eine ganz, ganz alkoholarme Rebsorte. Und ganz viele sehr experimentelle Geschichten. Und dann habe ich ein bisschen gefragt, wie sie das denn jetzt machen mit der Gärung. Und sie sagten, naja, also wir vergären schon kühl, aber trotzdem immer möglichst schnell, weil nach der Ernte gibt es viele Gegenden, wo diese alten Kellergebäude dann binnen 14 Tagen runterkühlen auf, weiß ich nicht, 5, 6 Grad, dann 2 Grad Erdtemperatur, dann gärt das nichts mehr. Ja. Vor allem kriegst du dann keinen biologischen Säureabbau mehr hin bei den Rotweinen, deswegen machen die da teilweise dann die Turbo die Turbo-Gärung. Und die andere Geschichte war, sie machen wirklich so viel Quivri. Also es gibt wirklich auch ganz viele Weißweine, die im Stahl ausgebaut sind, die dann trotzdem 10% Rückverschnitt aus dem Quivri haben. Und dann kriegte ich auch ein Quivri-Wein. Ich kann das jetzt nicht mehr vorlesen hier in meine Schrift. Und dann ist das so schwierig.
Liegt nicht am Vorkosten.
Nee, das war also ganz spaßig. Den hatte er 10 Tage im Quivri vergoren. Dann musste der in den Stahl umziehen für ein paar Tage oder Wochen, weil es im Quivri zu kalt war für die malolaktische Gärung. Dann haben sie also quasi den in den geheizten Tank umgezogen, damit die Malo läuft. Und dann haben sie ihn wieder zurückgezogen und nochmal 3 Monate wieder im Quivri gehabt. Sehr, sehr lustig. Also das Problem ist in vielen Weinkellern nicht die Kühlung, sondern die
Wärme.
Die Wärme.
Jetzt geil.
Die Heizung.
Mal andersrum. Ne?
Und dann hatte ich auch gefragt, weil mir der Manfred Rothe vor einiger Zeit mal erzählt hat, hatten wir auch im Podcast hier drüber gesprochen, der sagte, wir haben, das ist ja der deutsche Quivri-Papst sozusagen, die haben am Anfang immer normal mit dem Quivri gearbeitet und dann waren die Weine ein bisschen sperrig und schwierig. Und dann war er nach Georgien gefahren und sagte, habe ich gesehen, die gehen da während der Gärung immer mit so kleinen Strohhalmen, so aus Glas oder Stahl, gehen die so durch und stechen durch den Tresterhut, um die Gärkohlensäure abzulassen, weil diese aufsteigende Kohlensäure presst diesen Tresterhut gegen dieses sich verjüngende Quivri natürlich und presst da den Gerbstoff aus wie Tier. Und damit das nicht passiert, wird das dann durchgestochen. Habe ich gleich mal die Gelegenheit genutzt und mal gefragt, wie das denn so ist. Ja, das ist alles richtig. Und wie 5-mal am Tag also. Und dann lachte er mich an und sagte, nur während der Gärung eigentlich ununterbrochen. Oh. Ist eigentlich immer eine Kompanie im Keller und stöchert da so ein bisschen durch den Dings. Ne? Darüber haben wir schon mal drüber gesprochen, warum sich diese Art des Weinbaus vielleicht im Rest der Welt nicht gehalten hat. Das ist jetzt eine ganz böse Theorie von Hobbyhistoriker Bodmann. Und das hat jetzt nichts mit Rassismus zu tun. Das ist immer dann weggefallen, wenn die Sklaverei abgeschafft wurde. Also klar,
die arbeitsintensive Nummer.
Um das Jahr 50 vor Christus ist das Holzfass erfunden worden, aber es hätte sich ja nicht durchsetzen müssen, denn da hat man ja schon 6000 Jahre mit diesen Quivris gearbeitet. Okay. Warum ging das so schnell? Ja, weil die Sklaverei im Zweifelsfall in Mitteleuropa und Zentraleuropa und Westeuropa dann weggefallen ist und man keine Mittelorte mehr hatte, die man bei 2 Grad im Keller einsperren konnte.
Die dann durchstechen die ganze Zeit.
Lendenschurz irgendwie sozusagen mit dem Strohhalm.
Stell dir das mal vor, hier in Deutschland mit Mindestlohn. Da bist du aber dann schnell, wird der Wein sehr, sehr teuer.
Ich glaube auch, dass Rote vielleicht auch deswegen ja einen seiner Quivri-Weine eingestellt hat. Er macht, glaube ich, nur noch den Roten. Den Weißen macht er, glaube ich, nicht
mehr. Also wenn dann so viel, das ist ja krass.
Immer der Arbeit.
Aber das ist ja die Wiese auch. Das ist ja irre.
Dann habe ich gefragt, wie seid ihr denn eigentlich klimatisch aufgestellt? Könnt ihr mir mal sagen, also, weil ich, ist ja schön, Saparavi wächst bei wie viel Grad? Keine Ahnung. Ja. Was wächst da denn noch, was ich kenne? Welche internationale Rebsorte wächst denn da eigentlich? Und dann habe ich auch was genannt. Sagten die, naja, in Georgien hat sich in den letzten 30 Jahren nur eine einzige internationale Rebsorte durchgesetzt. Alles andere ist autochthon.
Okay.
Abgefahren, oder?
Ja, total.
Und zwar Cabernet Sauvignon.
Echt?
Der hat irgendwas, was die Einheimischen allesamt nicht haben. Einzige internationale Rebsorte, die sich dahingehend durchgesetzt hat, dass es nennenswerte
Mengen Pflanzen gibt.
Also es gibt steht sicherlich irgendwo ein Sauvignon Blanc. Aber im Wesentlichen ist das alles autochthon.
Krass.
Ja, fand ich auch ganz, ganz spannend. Und sagt aber eben auch Cabernet Sauvignon, es ist warm, sagen sie. Es ist wirklich warm. Wir haben allerdings kalte Nächte. Wir sind da häufig dann auch gehen in die Höhe. Zu dem Höhenzug, ist das der Kaukasus? Ich weiß gar nicht, der von Aserbaidschan trennt. Ich hätte es jetzt noch gucken müssen. Warte mal, ich habe hier die Broschüre. Gucken wir nochmal schnell nach, mit allen Anbaugebieten. Und hier diese Quivris
eingebuddelt. Ja, das ist krass.
Wirklich sehr krass.
Das müssen wir mal gucken.
Und dann obendrein noch eingemauert, also erstmal eingebuddelt und dann noch ein Kopfsteinpflaster gelegt, sozusagen rund um die
Eingänge. Das ist wirklich richtig altes Weinmachen, ne? Also so hat es wahrscheinlich früher ausgesehen.
Ja. Ja, genau, steht leider nicht dabei. Weiß. Häufig mit viel Gerbstoff, sehr dickschalige Trauben. Ich hatte einen Wein aus dem Quivri, der war ganz, ganz sauber gearbeitet. Relativ wenig Gerbstoff, aber boah, das war schon fast braun. Und dann sagte er, ja, die Traube ist halt auch wirklich Gold, wenn wir die ernten. Und dann noch eine dicke Schale. Viele, viele dickschalige, gerbstoffreiche Weine. Andererseits der Saparavi, die Roten, finde ich, sind auch sehr floral und das erinnert mich sehr an Beaujolais, witzigerweise, von der sehr blumigen und leichten Nase und Aromatik, Fruchtaromatik. Also mir hat das Spaß gemacht. Ich fand es interessant, dass die eben sagten, Georgier lieben eben auch Gerbstoff. Also der georgische Nationalgeschmack. Deswegen auch in den einfacheren Weinen 10% Rückverschnitt aus dem...
Damit es ein bisschen
schmirgelt. Ja. Alles hat Phenolik. Es gab interessante Rebsorten. Einer hat mich sehr an Müller-Thurgau erinnert. Viele der Rebsorten, also was heißt viele, ich habe 7 oder 8 jetzt im Glas gehabt. Ne? Also 5, 6 davon erinnerten so ein bisschen an Traminer. Wir hatten so Rosenholz und Parfumnoten dabei. Eine, wie gesagt, so eine Mischung aus Grauburgunder und Sauvignon. Einer Sauvignon Blanc. Einer hatte dann doch ein bisschen was von Müller-Thurgau. Also eher so eine Muskat als so eine Rosenholzerrote. Aber so einen fruchtigen Schmeichler hast du da erstmal vergebens gesucht. Wobei man sagen muss, die Deutschen mögen auch gerne Traminer. Das erzählt einem ja immer wieder, wie gut sie offen im offenen Ausschank Traminer. Die Leute müssen es nur einmal probieren. Dann sagen sie, oh, davon hätte ich gerne noch einen. Dann haben wir uns darüber unterhalten, wie die jetzt in den deutschen Markt eintreten wollen. Und das fand ich ganz bezeichnend eigentlich. Also so eine richtige Strategie haben die nicht. Machen die meisten nicht. Wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, wie man es eventuell machen könnte. Ich habe dann ungefragt Ratschläge gegeben.
Sehr gut. wenn man kann, kann man.
Ja, ich dachte, also wir haben uns halt... Also die Master of Business Administration Dame, die fand das, glaube ich, auch ganz spannend. Aber ich habe so ein bisschen denken müssen an Portugal. Also so sehr ich die portugiesischen Wein liebe, die Portugiesen, finde ich, haben ihren Eintritt in den deutschen Markt ein bisschen versemmelt. Mhm. Und haben deswegen auch ganz gutes Standing. Bevor jetzt die Leserbriefe kommen, lasst mich mal ausreden. Das Problem ist der Touriga Nacional. Das ist deren absolute Leitrebsorte, auch wenn sie in der Fläche sehr divers sind und ich glaube, der Flächenanteil nur 20% ist. Aber darauf sind sie besonders stolz. Und Touriga Nacional in Jung ist einfach so ein rotziger Schulhofschläger. Ja, das ist also ein dermaßen harsches Zeug in Jung. Das muss wirklich reifen. Aber bei Weinpräsentationen werden ja fast immer nur junge Weine gezeigt. Und die sind dann hier angekommen mit ihren Tourigas. Oh, war das anstrengend.
Ja, das glaube ich. Da
und für den Normaltrinker ja, kommt da ja nichts Positives rüber. Da ab und zu mal so ein bisschen eingefangen in den Cuvées mit Tempranillo, mit Alfrochero und mit Jaén. Aber die haben halt eben zum Beispiel Jaén, die wir in Spanien aus Spanien als Mencia kennen. Mencia wächst in Deutschland wie doof. Ja, Mencia wächst auch in Spanien. Die Fläche wächst wie doof. Ehrlich? Weil das ist Primitivo und trocken.
Ja, okay.
Also das hat viel satte Frucht und sehr gut. Ich mag das auch. Mein Keller ist auch voller Mencia. Und hat also so, das ist so eine Mischung aus, ich sag mal, es ist so eine Mischung aus Sangiovese, Tempranillo und Primitivo. Okay. Also auch durchaus noch ein bisschen Textur dabei.
Aber nicht so süß.
Kein Zucker. Wird immer trocken. Also okay. Ich nenne diese schöne, also ich finde ja, dass diese ganz würzige Art des Primitivo mag ich auch sehr gerne. Ich trinke ja sehr, sehr gerne Primitivo, wenn er trocken ist. Es gibt nur so wenige davon.
Ganz wenige.
Ja, ganz wenige. So. Aber dann ist das, und ich kann ihn auch mit 4 Gramm oder 5 Gramm ertragen. Sowas ja. Wie der Coiné, den Anja im Sortiment hat, das kann ich
oder nicht. Oder den Zinfandel von Rich.
Muss es dann draußen kalt sein. Das kannst du nicht im Sommer trinken. Egal, auf jeden Fall, also sie haben diesen Mencia, der bei ihnen Jaén heißt, die Portugiesen. Und dann war ich da und dann habe ich festgestellt, den machen sie auch einsortig und das schmeckt unglaublich gut. Das ist Sonne in Flaschen, das ist volle, satte Frucht, das ist alles prima. Damit hätten sie in Deutschland, wenn sie damit angekommen wären, hätten sie einen riesen Aufschlag gemacht, aber sie mussten ja unbedingt, oder auch Alfrochero reinsortig, fand ich auch angenehm, aber sie mussten ja unbedingt überall mit diesen Sachen kommen. Die Douro Boys sind dann nochmal mit etwas reiferem Zeug angekommen, die sind auch, glaube ich, etwas erfolgreicher als die Portugiesen insgesamt.
Weil sehr bekannt, also Douro Boys an sich ist ja, wa?
Ja, aber fast, die Weine also
von unseren Hörern kennen sie bestimmt
ja,
viele.
Die Weine sind auch etwas weniger sperrig, weil, weil die ganz Großen werden ja dann doch wieder etwas reifer und besser selektiert und so weiter geerntet. Und die sind dann vielleicht schon etwas jünger. Auch nicht ganz so ein rotziger Schulhofschläger. Aber also habe ich dann den Georgiern gesagt, macht's vielleicht besser als die Portugiesen. Wenn ich ihr wäre, ich würde ja ein Verbraucherpanel in Deutschland machen oder zwei mit 50, 100 Leuten, die gerne Wein trinken. Und dann würde ich denen erstmal eure 50 populärsten Rebsorten zu trinken geben. Und dann würde ich erstmal gucken, wo die zucken.
Ja,
das, wo die zucken, das würde ich vielleicht für im ersten halben Jahr mal zu Hause lassen. Weil was ist in Deutschland? Gibt es 2 oder 3 Händler, die sich auf georgischen Wein spezialisiert haben? Die haben vor allem das ganz wirre Quevri-Zeug. Und wirre ist in diesem Fall durchaus und ohne Einschränkung positiv gemeint. Ja, also ich hätte auch wilde sagen können. Das finde ich auch total klasse. Ich mag nämlich auch Gerbstoff, wie hier mittlerweile bekannt sein sollte.
Ehrlich?
Aber für die anderen, also ich sag mal so, wer da wirklich fündig wird in Georgien, das sind Leute, die Phenolik mögen, damit werden erstmal alle Riesling-Trinker, aber dann auch mal auf die Frucht verzichten können. Also Leute, die wie zum Beispiel ich gerne auch mal sowas trinken, wie ein Grillo oder ein Pecorino oder ein Trechadura oder sowas. Also so meine, die auch durchaus mit so einer kleinen, feinen Phenolik um die Ecke kommen, aber dann eben traditionell ohne Zucker ausgebaut werden und selber auch nicht so viel Frucht haben, aber nicht gar keine Frucht. Für diese Menschen gibt es, also so für Menschen wie mich, gibt es in Georgien unendlich viele schöne Weißweine. Bei den Rotweinen bin ich noch nicht so durchgedrungen. Das ist aber, wie gesagt, Sapara, wie heißt der, ne? Ist überhaupt nicht meine Rebsorte im Moment. Deswegen, ich bin mir ganz sicher, die Kollegen von FF.K hören ja auch zu. Seid mir nicht böse, wenn ihr mich zu einer Reise nach Georgien einladet und ich absage. Weil ich habe genauso viel rausgefunden, wie jetzt zum Beispiel auf so einer Reise ins Dao. Ja? Da musste ich nur 3 Tage hinfahren. Hier konnte ich das in einer Stunde irgendwie erfahren. Viele schöne Weine probiert. Aber ich glaube, das sind die Weine, die es teilweise schon gibt in Deutschland oder die es nicht nach Deutschland schaffen werden. Und die große Rotweinoffensive wird an mir komplett vorbeigehen.
Ja, wahrscheinlich.
Da muss ich noch sagen, pro Wein dazu kannst du mal einen letzten Schluck probieren. Was ich sehr nett fand, ich war beim Weingut Kopp, die haben nämlich...
Kopp, ja.
Die haben mich gesagt, sie sind Hörer und wollen, dass ich unbedingt vorbeikomme. Fand ich sehr nett. Bin ich dann auch direkt mal vorbeigekommen. Und dann kam ich da an und dann stellte ich fest, dass sie sich den Stand mit Gabel teilen. Gabel wollte ich immer schon mal probieren, weil Gabel, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, hat... Flo, dir und mir mal blind eingeschenkt.
Ja, ich nicke mit dem Kopf hier.
Also genau. Hat Flo, dir und mir mal blind eingeschenkt. War es Burgunder, der uns wahnsinnig gut gefallen hat. War ein ganz schräges Ding. Ich habe das Ding dann auf Insta gepostet. Dieser Post habe ich dann nochmal geguckt. Ist also total steil gegangen. Hat irgendwie 260 Likes oder sowas. Aber keinen einzigen Kommentar. Das passiert eigentlich nie. Das ist was so ein monstermäßig. Aber das heißt nichts anderes, als die kannten den auch alle nicht. Die haben sich gefreut, dass da mal wieder irgend
so ein Special-Ding kommt.
So ein Special, halt ein deutscher Winzer mit irgendwie... bezahlt.
Ah, das war wirklich super. Ja, das stimmt. Haben wir beim Essen gehabt, wa? Als wir da saßen bei ihm, ja.
Genau.
Als du den Schrank auseinandergenommen hast, oder war ich das? Ich weiß das nicht mehr genau.
Ich glaube, es warst du.
Ah ja, wahrscheinlich.
So. Vino.
Vino. Weißwein. Sehr viel schöne Frucht. Also so eine richtig schöne Frucht, ja. Hat trotzdem so ein bisschen, also es hat so ein bisschen, also in der Nase ein bisschen süße Stachelbeere, sowas. So, also, aber nicht süß. Also nicht süß, bitte jetzt nicht falsch verstehen.
Ja,
also,
ja.
Aber
also das ist ein riesiger Fruchtkorb.
Ja.
Das ist ein riesiger Fruchtkorb.
Ja. Das stimmt, da wirklich ein riesiger Fruchtkorb.
Und zwar auch Orangenschale und so. Also auch so exotische Sachen mit dabei.
Das stimmt, das hat so ein bisschen Maracuja und sowas, alles. Also ja, wirklich relativ viel, ja. Und im Mund total schön. Hat ordentlich Textur.
Mhm.
Hat es tatsächlich schön, ja, füllt den Mund schön aus, hat auch hinten auf der Zunge wirklich dann so ein...
Ja, ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich würde jetzt vermuten, dem haben sie auch 3 Stunden Maischestandzeit spendiert, damit er da hinten noch so ein bisschen Grip entwickelt, weil ja, der hat wahnsinnig viel Frucht und viel
total.
Schmelz und...
Schmeckt total international, ehrlicherweise, also sehr. Ich wäre jetzt bei irgendwas Cuvée-mäßigen, also ich wäre nicht so richtig reinsortig, dafür ist mir das zu... in der Frucht zu... Naja, also zu bunt.
Ja, also aber welche Rebsorte ist denn so bunt in der Frucht? Es ist eigentlich ein wahnsinnig typischer Rebsortenvertreter.
Oh. Liegt vielleicht daran, weil ich heute schon so viel getrunken habe.
Tja.
Bunter Rebsortenvertreter.
Nee, ein typischer Rebsortenvertreter einer Rebsorte mit einer sehr, sehr überbordenden Frucht.
So, das ist dann kein Riesling. Es ist kein Sauvignon Blanc. Es ist...
Also es ist natürlich kein Riesling, aber Riesling hat ja auch eine überbordende Frucht.
Das ja,
ist
aber
das,
nicht, was so. Man
immer so, ja, ist richtig. Nicht so. Also noch fruchtiger als Riesling ist eigentlich immer nur eine Rebsorte. Sagen wir immer. Haben wir schon tausendmal
gesagt.
Jetzt
geht es super geil.
Es hängt total.
Immer noch mehr. Also es ist reinsortig, willst du damit sagen. Mhm. Ja? Ah, scheiße. Es ist reinsortig. Und eine Sauvignon. Okay, es ist kein Chardonnay. Mein Ausschussverfahren. Kein Chardonnay, kein Riesling, kein Sauvignon Blanc.
Die nächste, die du jetzt normalerweise nennen würdest, ist es.
Ich wäre jetzt bei Weißburgunder gewesen, aber das ist es nicht.
Nein.
Los, ich kenne. Ja.
Chenin Blanc.
Ach, Chenin.
Ja, wir haben gerade neulich eingetrunken.
Ja.
Das ist so dermaßen
typisch. Ja, ja, klar.
Absolut typisch,
fand ich. Siehst du.
Und gerade beim... Loire-Paket ein hatten und das ist, deswegen hatte ich jetzt gedacht, wird es vielleicht auch
nochmal. Nee.
Die Aromatik ist echt, also diese, ich finde das wahnsinnig gut.
Also ich
wahnsinnig der Wein hat Alkohol, Punkt, das versteckt er auch nicht, das muss man noch dazu sagen, der hat 14, also die zeigt er, das hat Kraft.
Schön.
Und nach hinten raus hat das eben dann diese wunderschöne, ganz feine Phenolik, nachdem es vorne raus echt mit einer schönen, cremigen
Textur kommt. Aber das ist jung, oder?
Nee, so jung ist es nicht, 2017 ist es.
Okay.
Und es ist auch, es ist 50% Stahl und ich würde natürlich wetten, dass da auch Hefelager im Stahl war und 50% gebrauchtes Holz.
Okay.
Ich habe ihn vor 2 Stunden Sturz dekantiert, vor 2,5. und habe ihn da mal kurz probiert, zwischendurch einmal kurz probiert. Zwischendurch hätte ich wetten mögen, dass das Holz komplett gebraucht ist. Es ist gebrauchtes Holz. Zwischendurch habe ich dann aber auch wieder mal gedacht, naja, vielleicht sind so ein paar Zweitbelegte dabei, also so minimalste Spuren von schmeckbarem Holz vielleicht doch. Das kann aber auch das Hefelager im Stahl oder überhaupt das Hefelager sein. Also es ist so verhalten, das Holz, dass man hier nicht von Zugeholz oder sonst irgendwas reden kann. Wie gesagt,
so wie gesagt, 50. Also ich finde, dieses Holz merkst du auf der Zunge und so ein bisschen im Gaumen, aber halt nicht so doll und nicht so schlimm.
Es hat eine ordentliche, Säure, 6,5 oder sowas. Und ich hole mal die Flasche. Und unter 4 Zucker, aber nicht 0, so 3, bisschen was.
Hätte ich jetzt, aber ich ärgere mich immer noch, dass ich den Chenin nicht erwischt habe. Aber eigentlich ärgere ich mich nicht.
Ja, es waren, aber ich würde sagen, da standst du einfach auf der Leitung.
Weil ja, total.
Du ja auch beim Aufzählen, normalerweise sagt man ja nach dem Sauvignon
Blanc,
kommt der Chenin Blanc, wenn man dann so die französischen Rebsorten aufzählt. Ja, es ist The Mary Delaney Collection, das ist die Top-Linie von The Mary Delaney war eine Malerin, so viel weiß ich noch und ich nehme mal an, dass das Etikett hier ein Gemälde von ihr ist.
Die sieht sehr hübsch aus.
Und die Wein,
zeig mal her, das,
die Winery heißt Botanica Wines.
Das macht ja Sinn, wenn da vorne eine Blume drauf ist.
Ja. Botanica und das Etikett hat einen Druckfehler. Das habe ich dann auch erstmal, ich musste erstmal googeln. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass die ernsthaft irgendwie ihre Herkunft falsch schreiben. Aber es, soweit ich bin mir ziemlich sicher, es gibt keinen Citrusdal Mountain, der heißt nämlich Citrusdal Mountain. Und ich habe es echt nochmal gegoogelt, ob es irgendwie noch eine zweite DO in Südafrika gibt. Irgendwie Wines of Origin Citrusdale. Nein, es gibt nur Citrusdal. Da fehlt einfach ein R auf dem Etikett.
Ja, das aber das merkt ja keiner.
ich habe es gemerkt.
Scheiße.
So kurz die Geschichte, wie kommen wir da drauf? Ich habe ja vor 3 Folgen erst einen südafrikanischen Wein eingeschenkt. Chardonnay von Paul Kluwer. Und ich hatte mit Paul Kluwer ja dieses Video-Tasting und hatte mich ein bisschen vorbereitet, weil er im Elgental sitzt und ich ein bisschen was über das Elgental geschrieben habe. Dann habe ich die Geschichte nochmal geschrieben und nochmal gelesen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich damals schon ein paar Weine erwähnt habe, die die Südafrikaner für große Weine der Welt halten und ganz beleidigt sind, dass die Deutschen...
Keiner sie mag.
Oh, die
oder keiner sie importiert.
Die Angelsächsen mögen das. Dass die Deutschen das nicht importieren
und
die Franzosen sowieso nicht. Die Franzosen lassen die Südafrikaner, glaube ich, am ausgestreckten Arm verhungern. die Italiener auch. Also die haben einen schweren Stand. Und der Einzige, der es schafft, ist Ken Forrester, der um die Ecke sitzt von Botanica. Soweit ich weiß, sitzt er auch in Citrusdal Mountains. Die hier gelten so als einer der besten Erzeuger, gerade mit dieser Linie. Das ist ihr Top-Wein, mit dem sie auch bei Plätter ununterbrochen irgendwie die 5 Sterne abräumen. Das
stimmt, hier sind 5 Plättersterne drauf.
Und den gab es dann nicht in Deutschland. Und dann habe ich noch ein Jahr lang versucht, den zu kriegen. Und dann habe ich es aufgegeben. Und als ich jetzt die Geschichte wieder las mit Paul, habe ich gedacht, jetzt gucke ich mal, ob es den Attica gibt. Weil ich weiß, ich hatte damals nicht geschrieben, dieser Wein ist der helle Wahnsinn. Ich möchte den gern kaufen und in meinen Keller legen. Aber es gibt ihn nicht. Und dann habe ich gesehen, sieh da, es gibt jemanden, der den importiert.
Ja.
Und der hat sogar, wie es dann typisch ist, noch gereiften Jahrgang, weil die Deutschen das ja nicht kaufen. Weil ich finde, es gibt durchaus, jetzt sind wir beim Thema Rassismus, es gibt eine extreme Abneigung gegenüber neue Weltweine in Deutschland.
Ja, total. Das ist ja gar nicht, ist überhaupt nicht okay so, finde ich auch.
Also Wahnsinn.
Das ist, ja,
und alles gepanscht, alles gemacht, alles.
Ja, oder der zweite Satz, ja, aber dann kommt von so weit her, was ist denn mit unserem grünen Daumen und so, Fußabdruck?
Ja,
und,
ja. Aber, ja das ist das, auch richtig und
das
gut.
Das stimmt,
und
aber.
Das hier ist übrigens eine ziemlich leichte Flasche, obwohl das ja ein Topwein ist, ist hier kein dicker. Das ist ja auch keine Leichtglasflasche.
Aber ja, aber ist, ich finde es trotzdem auch Quatsch, weil ich meine, ja, wenn der guter Wein herkommt, muss man es auch mal herholen. Ich meine, das ist aber.
Ganz auf den internationalen Warenaustausch zu verzichten macht auch keinen Sinn.
Natürlich nicht.
Ich finde diesen Wein großartig. Ich fand ihn damals großartig, ich finde ihn jetzt großartig und das Irre ist.
Ich habe auch gesagt, zum Glück habe ich gleich gesagt, Chenin.
Ja.
Ist super, genau. Weil Chenin habe ich ja sofort
gleich gehabt. Es kostet 30 Euro und. Wenn jetzt jemand googelt, es gibt, die haben witzigerweise 3 Storefronts, der gleiche Laden. Also es gibt den jetzt bei 3 Läden, ist aber alles der gleiche. Ich glaube, das ist der Importeur, der so ein paar Web-Storefronts
gemacht hat.
Wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, sich das wieder zu kaufen, denkt bitte dann eine Flasche pro Hörer, weil so viel hat er da garantiert nicht liegen. Das lohnt sich übrigens. 30 Euro ist tatsächlich ausgesprochen preisgünstig.
Ist es wirklich?
Und ihr müsst ihn auch nur einmal trinken. Das reicht ja auch. Kann noch ein halbes Jahr liegen und dann geht's los. Cheers.
Jetzt sind wir rot. Manchmal hat man das Gefühl, wir sprechen uns ab, weil Felix erst den weißen hat und ich jetzt den roten. Aber tatsächlich ist es wie immer nicht so. Es ist nur Glück. Wir trinken jetzt Schiefer. So heißt der Winzer. aus Österreich, aus dem Südburgenland, und zwar einen Rheiburg Blaufränkisch 2006. Und warum, erzähle ich euch dann später. Na, du, der nascht schon.
Nee, ich hab nur gebrochen.
Die Stunden fallen, aber der ist nicht fehlerhaft. Er ist nicht fehlerhaft.
Nee, ich hab überlegt, wo macht mich das oder woran mich das erinnert.
Drei Sachen habe ich, glaube ich. Also einmal habe ich tatsächlich auf die Nase gekriegt, wegen meines Kleider, wegen meiner...
wegen deiner Kleiderordnungsgeschichte beim letzten
Mal. Das stimmt.
Ja.
Und zwar von einer Hörerin von uns mit unglaublich vielen Followern, die sie selber hat. Und das war aber insofern ganz nett. Ich habe dann natürlich...
Eine Hörerin, die wo ihre Follower hat?
Die hat auf Instagram sehr viele. So. Also nicht nur da wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ob sie auf TikTok auch ganz viele hat. Das müsste ich mal gucken, weiß ich nicht. Aber
wir nehmen ihre Meinung natürlich einfach mal ernst.
Definitiv.
Als Hörerin.
Aber unbedingt. Hatte ich aber... Also es ging tatsächlich... Ich habe es bloß so lachen, sie dachte, oh! Oh, 300.000 sind ganz schön viele.
Ja.
Ja.
Hat sie dich öffentlich an den Preis
Nein.
gestellt? Hätte sie vielleicht nicht. Noch ein paar Hörer gemacht. Hallo, liebe Hörer, vielleicht.
Sie hatte natürlich recht, ich habe das falsch rübergebracht, glaube ich. Anders als ich wollte, vielleicht, aber wir kennen mich ja. Also, und sie meinte dann zu Recht, das war schwierig zu hören und schwierig zu ertragen. Ich mich dann tatsächlich, wir haben ja noch ein, zwei Mal so ein bisschen hin und her geschrieben, meinte, naja, ich wollte es dann nochmal mit ihr besprechen, weil die sind, nice, so wild ist es gar nicht. Manche Sachen müssen manchmal schwer zu ertragen sein. Und sozusagen als Strafe hat sie sich deinen Wein bestellt und nicht meinen vom letzten Mal. Das ist, der hat ihr dann sehr gut gefallen. Jedenfalls lerne ich daraus, ich achte auf meine Wortwahl.
Du musst auf deine Einstellung.
Nee, meine Einstellung ist in Ordnung.
Weil ich sagte, du bist im falschen Jahrhundert. Also ich hatte mich
nicht. Nee, ich fand immer noch. Also da haben wir jetzt erst mal das Thema, aber das ist ja. Also meine Wortwahl und meine Einstellung. Okay, vielleicht hast du recht. Ich lasse das mal so stehen. Ich denke auf jeden Fall ab und zu mehr drüber nach. Aber ein bisschen kontrovers sein muss man ja zwischendurch auch.
Das soll dir, das soll dir niemand nehmen, um Himmels Willen. Sagen wir mal so, ich habe in dem
Nachbearbeitungsding
gemerkt, dass man anmerkt, dass man den Podcast anmerkte, dass wir da nicht unbedingt 100% anderer Meinung sind.
Ja, das stimmt.
Und deswegen habe ich dann mich nicht gewundert, dass normalerweise kommen die Kommentare in dem Schnutentunker unter der Folge, in dem Post, da kam nichts dazu. Und habe gesagt, okay, dann ist es einfach so, weil ja klar ist, dass ich das Blog schreibe und du nicht unbedingt tagesaktuell da liest. Dann ist das so, dann haben die Leute das einfach so verstanden. Aber wenn du jetzt online sagst, dass sich jemand direkt an dich gewendet hat, dann ist ja alles gut. Dann ist von meiner Seite aus alles gut.
Klar, das Sascha hat zu Recht auf die Nase geklinkt. Passt. Steckt er ein und macht es besser.
Zweiter Punkt.
Kopf gesenkt, ein bisschen nach vorne geschaut, geht's weiter. Nochmal ganz kurz zur Prowein. Bei der Prowein fand ich tatsächlich ganz lustig. Ich bin zwischendurch gar nicht so viel zum Verkosten gekommen, weil ich dann schon, aber natürlich gearbeitet habe, und du hattest recht, es war dann tatsächlich sehr leer. Ich hatte dann zwischendurch dem Kunden sogar einmal gesagt, du ey, ich mache jetzt nochmal, ich bin eigentlich schon fertig jetzt von der Zeit her, aber ich höre jetzt mal schon auf, komm nachher nochmal eine halbe Stunde später, so 15 Uhr wieder, wenn es hoffentlich nochmal ein bisschen
voller
ist. Ja. Ich meine, da konnten die ja nicht führen, dass es relativ leer war. Und dann versuchst du natürlich irgendwie die besten Bilder rauszuholen. Ging auch, glaube ich, war eigentlich ganz schön. Aber, was ganz spannend war, tatsächlich kam wieder irgendwann jemand auf mich zu und meinte, ey, Sascha, großer Fan. Das ist total schön. Großer Fan, und wir machen hier... guck mal, wir machen hier so eine neue Firma, da erzähle ich später was drüber, aber es war, wie gesagt, sehr spannend über diese neue Firma, und dann haben wir da gestanden und sie haben über diese neue Firma gesprochen, über die wir nochmal, wahrscheinlich später nochmal ein bisschen mehr erzählen, aber da müsste ich mich erstmal ein bisschen, mit denen habe ich eine Telefonkonferenz, aber wir haben erstmal mindestens eine halbe oder dreiviertel Stunde gequatscht, und ich habe fast meinen Zug verpasst, weil ich so lange mit denen erzählt habe. Das war aber ganz spannend. Es ist, also ich glaube, was diese Messe sozusagen viel mehr ist als Verkostung, ist es Leute treffen tatsächlich. Weil das heißt, man wirklich zwischendurch merkt, ich habe dann noch ein paar Leute mit mir getroffen, und weil ich glaube ja auch, ehrlicherweise, also wenn du es jetzt mit Georgien vorher geplant hast, das war das, was mir noch durch den Kopf gegangen ist, verstehe ich das total, aber ansonsten gehst du dahin, machst vielleicht ein paar von den großen Winzern, und dann bist du ja aber auch schon, also um die mal, wie der Neujahrgang ist und so, und dann bist du ja aber auch schon ganz schnell durch. Also das ist, ganz viel wirst du ja gar nicht sehen. Also den kleinen Georgier, wenn du den nicht tatsächlich vorher auf dem Schirm hast, da gehst du ja gar nicht hin.
Das sind Messe, die du vorbereitest, klar.
Okay, also das ist ja irre. Aber also das fand ich, also das war jetzt nochmal zu der Profi, das fand
für, ich was für Wahnsinn. Uns ist, ja, was für uns immer sehr, sehr angenehm ist, also für dich und mich, sind diese Verkostungspanels, finde ich. Das ist einfach sehr angenehm, weil ich habe das ja erlebt, dass ich bei Winzern am Stand stehe und dann sind da halt andere Leute und dann gehst du erstmal wieder weg und dann kommst du später wieder und sagst, hey, sorry, das war mein belgischer Importeur, mit dem mache ich, weiß nicht, wie viel Umsatz. Da brauchst du ja nicht für zu entschuldigen. Dafür ist die Messe ja eigentlich da. Die Messe ist nicht dafür da, mit deinen deutschen Medienkontakten zu arbeiten. Die kannst du jeden Tag anrufen. Die kannst du jeden Tag was reinschicken, wenn da irgendwas wichtig ist oder sowas.
Wir sind gar nicht wichtig.
Umgekehrt ist es aber so, dass ich war viel in der Spanienhalle. Ich war bei den entsprechenden Verkostungspanels, Rias Baixas und Co., da stehen dann eben 40 Weine, die kannst du dann zur freien Verfügung, kannst du einfach so für dich einschenken, probieren und dann sind die Winzer auch häufig auf der Probe. Dann kannst du dann hingehen, wenn du irgendwas von denen willst.
Ja, das macht Sinn.
Das Einzige, wo ich auch abgebrochen habe, weil du nicht Selbstbedienung hattest, das war in der Champagne. Also die Champagne hatte auch ein Verkostungspanel mit 50 Weinen und die wollten halt nicht, dass sich da die Leute dann irgendwie in die Lampe anschauen. Champagne, das kann ich auch gut verstehen.
Verstehe ich gar nicht, weil alle Champagner saufen.
Ja. Aber das Problem war dadurch, dass du dir nicht selber eingeschenkt hast, dadurch, dass es auch ein bisschen gedrängt war, dass du eher so ein bisschen mit 2 Meter Abstand und dann hast du da einem von den 3 Soms gesagt, kann ich bitte mal, wollte immer mal Picard, ja, nicht Jean-Luc, sondern wie heißt der, François Picard, ja,
also das wäre auch
Enterprise Champagner, wollte ich immer mal probieren. Nein, aber du sagst, dann kann ich mal den probieren und dann sagst du, wenn dir der Winzer zum Beispiel gefällt, dann auch einen zweiten, kann ich mal mit den anderen probieren und dann stellst du fest, okay, du hast jetzt gerade den Blanc de Noir Brut probiert und sollst anschließend den Blanc de Blanc Extra Brut Grand Cru probieren, der schmeckt dann nur noch sauer.
Ja,
also,
ja, klar, logisch.
Deswegen habe ich abgebrochen. Ja, ich habe nach 8 Champagner habe ich abgebrochen, weil das war
nicht
albern. Ja, Champagner kannst du wirklich nur kuratiert verkosten, wenn einer das nach Zucker und Hefelager ordnet. Und
das hatten wir ja schon bei meiner Champagnerverkostung, dass es so schwierig war.
Deswegen kann ich das nicht beurteilen.
Ich glaube, ich hatte das ganz gut gemacht bei der Champagnerverkostung. Aber auch da war es wahnsinnig schwierig. Wie machst du es wirklich? Terroir, Zucker und also es gibt so viele Sachen,
die du da... Also vor allem erstmal Zucker und Säure. Ja. Und das, also das nichts ist schlimmer, als wenn du switcht von Extra Brut auf. Mhm. Aber wenn du von Blanc de Noir, also sprich dieses Schmelzige von den roten Rebsorten und dann gehst du auf Blanc de Blanc, oder also dann noch schlimmer, irgendwie noch schlimmer, wie heißt die? Petit Millier. Ja, das ist ja so sauer. Das ist also lecker, aber das putzt dir dermaßen die Zähne. Dann, ja, also wenn, da solltest du hinterher nicht wieder zurück, dann, weil das schmeckt alles süß.
Und, ja, okay, das macht dann natürlich so keinen Sinn.
Deswegen habe ich da abgebrochen, aber ansonsten habe ich mehrere von diesen Verkostungspanels gemacht, weil das einfach
so gut ist. Merke ich mir fürs nächste Jahr.
Ja, musst du dich vor allem nicht anmelden, gibst ein Visitenkärtchen ab. Dann kriegst du dafür dann Glas. Das tauscht dann mal Glas gegen Visitenkarte.
Das war übrigens letzter Punkt zum Link, bevor ich noch zu der anderen Geschichte komme. Das war tatsächlich, hätte ich ja gerne mal ein paar Sachen von Raumland durchgekostet, aber an dem Stand, gleicher Punkt wie Champagner, da war es so voll, durchgängig, dass ich dachte, okay, die wollen nur saufen. Also es ist einfach so voll. Die Leute wollten sich einfach nur... Also
es war aber das Feedback, dass davon weniger da waren.
Also ja,
weniger
von diesen Säufern.
Robert Wurm aus dem Rheingau, da war ich kurz... Der sagte, hey, es sind weniger Schnuppentunker. Mit einem dicken Grinsen. Aber das ist ja, also für die, die es nicht wissen, Schnuppentunker ist ein mundartlicher Begriff aus dem Rheingau. Ja. Im Rheingau ist das quasi ein anderes Wort für Schnorrer. Das ist, also, weiß ich nicht, habe ich hier nie erklärt, aber diejenigen, die mich lesen, wissen das ja.
Und in Berlin heißt es, Messe, heißt es also Schnapper, wenn sie dann auf den Messen quasi sich alles vollstecken. Hier trinkst du nur viel, in den Messen ist es dann so, dass sie sich quasi die Tüten voll irgendwelche Giveaways stecken.
Also die kenne ich nur als Beutelratten.
Beutelratten ist auch, aber Schnapper
und Beutelratten, mit irgendwelchen Werbegeschenken raustragen.
Quasi ähnlich, bloß bei der Prowein saufen seid. Da stecken sie sich nichts ein, sondern schieben sich
gleich in die. Das war wirklich nicht da. In den Proweinen davor, 2 waren es, glaube ich, erst bei mir, oder was genau.
Aber dann kommen die anderen,
da sind ja wirklich Leute am Kotzen um 17 Uhr. Ja,
so. Das ist ja,
das war dieses Mal komplett nicht da. Es gab komplette Disziplin da. Ich habe da niemanden getroffen, der auch nur irgendwie wankte. Und normalerweise hast du sonst...
Leichen.
Ja.
Ja. Gut, also, aber noch ein anderes Thema. Ich komme ja gerade von einer, sozusagen, ich bin nicht aufgestiegen, aber ich habe sozusagen das erste Mal eingeladen, selber zu einer Probe, die ein Händler quasi bei mir angefragt, ob ich nicht ein paar Berliner Sommeliers kenne.
Ja.
Weil in Berlin haben sie selber nicht so eine große Kernkompetenz. Und deswegen durfte ich zu einer Chateau Margaux-Probe einladen.
Welcher Händler war das?
Testdorf.
Havesco-Gruppe.
Genau, Havesco-Gruppe, aber die sozusagen die reine Gastro, die reine Gastro-Nummer verkaufen, glaube ich, verkaufen sie auch den Endkunden. Wenig, aber es ist sozusagen mehr die Gastro-Schiene. Ja, und das Chateau Margaux wollte, deswegen warst du in dem Fall nicht dabei, ich hätte dich gerne dabei gehabt, aber es war, Chateau Margaux wollte wahnsinnig gerne nur Sommelier, also nur Sommeliere und Sommelierinnen. So, sagt man so?
Ich glaube nur Sommeliers und Sommeliers. Ja.
Okay,
ich glaube, das ist die richtige. Aber bitte, Leute, korrigiert mich.
Da wüsste ich jetzt aber genau. Das war aber so der Ansatz, weil sie das Gefühl haben oder hatten, und ich glaube, das stimmt, dass Bordeaux natürlich in den Restaurants immer schwieriger läuft oder schwierig läuft, weil es natürlich, das war auch dann in den Gesprächen, hast du es gemerkt, es ist ein sehr gesetzter Wein sozusagen, ja? Also ein Wein, der schon sehr lang da ist, der ist jetzt nicht freakig in vielen Fällen und sowas, ja? Also es ist oft auch teuer, ja? Ich meine,
ohne Ende teuer.
Chateau Margaux, also die Grand Vies sind einfach unglaublich teuer, ich weiß gar nicht, was.
6.000 Euro die Flasche.
1.000 Euro die Flasche, okay.
Gehen wir davon aus. Also jetzt in der Subs gibt es jetzt immer alles billiger, genau. Klar, ja, ja. Aber am Ende, wenn...
Genau, ist es unglaublich teuer für eine Flasche Wein.
Ja.
Und natürlich ist es aber denen natürlich auch wichtig, quasi, dass... die Weine irgendwie natürlich auch verkauft werden. Ja.
Ja.
Und was natürlich noch viel wichtiger ist, dass die Soms, die Weine verkaufen, die natürlich auch dann mal irgendwann probieren. Weil ich meine, wann machst du das mal? Also niemand macht
normalerweise einfach... Normalerweise beim Probeschluck, wenn du dem Gast einen servierst. Ja. Wenn du nie einen servierst,
kannst du... Genau, wenn du nie einen servierst, weil du ihn einfach nicht verkaufst, weil du noch nie getrunken hast und sagst, er ist so wirklich wahnsinnig gut. Nein, dann ist es halt echt schwierig. Also war die Idee, sie laden ein paar Soms... und machen eine kleine Probe. Das war sehr schön, es war tatsächlich wirklich gut. Und ich war sozusagen der, also bis auf die Testdorf-Jungs, es war noch ein Master-Sommelier da vom Chateau Margaux selbst, Thomas, der direkt da schon eine ganze Weile arbeitet und die, sozusagen die Außenwirkung, glaube ich, macht, so mehr oder weniger. Und war ich der einzige Nicht-Sommelier. Ich habe mich, hab mich schon ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich sagte, dann
ist doch gut, wenn du das organisierst, ist doch super.
Ja, dann dachte ich auch.
Und stattgefunden hat es im 1-0.
Stattgefunden hat es im 1-0. Es gab doch noch was nettes Essen danach für die Soms. Es war ja mehr so, eine Unter-sich-Probe sozusagen.
Ja.
Ne? Ja, genau. Und das war ganz schön. Es gab 6 Weine, die waren unterteilt in Weiß und Rot.
Ja.
Es gab 2 Weiße, den Pavillon Blanc 2017 und den Pavillon Blanc 96. Den Margaux de Chateau Margaux 2014, das ist ein reiner Wein.
Ne?
Das ist ja sowas, was sie gar nicht mehr so gerne. Also
aber es ist der dritte.
Ja, genau. Aber es ist sozusagen ein reiner Gastrowein.
Und aus eigenen Trauben.
Aus eigenen Trauben, genau.
Das ist ja bei den anderen nicht unbedingt immer
genau.
So. Also das ist ja schon was Besonderes.
Genau. Und sie bringen was ganz Spannendes. Bei dem ist es ganz spannend. Sie bringen den erst trinkfertig auf den Markt.
Ja.
Also das heißt, wenn sie jetzt ganz schön 11, 12 und 14 sozusagen probieren und feststellen, okay, 11 und 12 sind noch nicht so weit, der 14 ist aber gerade total toll, dann kommt der 14er und die anderen beiden werden dahin angestellt und erst sozusagen verkauft, wenn sie sozusagen trinkfertig sind, weil sie den an die Gastronomie verkaufen und wollen, dass die den mit dem Namen Margaux natürlich dann an die Gäste ausschenken für einen, naja, deutlich günstigeren Kurs als eine Grand Vie.
Weißt du denn, was der kostet? Also wir haben jetzt gerade einen Piep gehabt, weil es gibt nur einen Gastro-EK, der nicht öffentlich zugänglich ist.
Genau. Erheblich preiswerter als...
Er ist erheblich preiswerter als links, aber er ist zum Beispiel erheblich teurer als die Drittweine der Wettbewerber. Oder zumindest also Le Jean de Pauillac. Wobei, das stimmt jetzt.
Ja, das
stimmt
wahrscheinlich.
Ich sagen, weil ich habe meinen letzten Le Jean de Pauillac schon vor ein paar Jahren irgendwie
in der Hand gehabt. Da weiß man nie, was inzwischen passiert ist.
Ja, aber trotzdem, es klingt eher so, als wäre das auch... Man muss jetzt aber auch eins dazu sagen... Das ist bei denen auch alles eigene Traube.
Ja, ja, das stimmt. Und das, wie gesagt, also das machen
sie. Das ist bei Le Jean zum Beispiel nicht der Fall.
Da Zukauf. Und nehmen nur den Namen.
Nee. Das ist eigene Traube aufgefüllt mit Zukauf.
Okay, so.
Also muss man da auch immer fair bleiben. Das übrigens wird auch bei Testop verkauft, also auch bei Havesco verkauft, deswegen wäre mir sonst jetzt traurig. Aber gut, okay, also es ist ein bisschen höher, werde ich angesiedelt als Le Jean. Ja, dann muss man es vielleicht auch so machen.
Ja, das verstehe ich gar nicht. Also ich glaube auch, dass es kein schlechter Wein ist. Auch ein guter Wein. Ist jetzt Ich glaube, wenn du den im Restaurant kriegst, ja, und der Sommelier, der den gut einschenkt, hast du wirklich unglaublich viel Spaß. Mhm. Ja, auch für sozusagen den Gastro-VK-Preis, den du jetzt, also den Restaurantpreis, den du neu bezahlst. Wenn du ein Bordeaux trinken willst, hast du schön gereift. Also in dem Fall ist es jetzt gerade 14 draußen. Macht es Spaß. Ja? Mhm. Also vor allen Dingen, wenn du dann nicht, sagen wir mal, 2000 Euro ausgeben willst im Restaurant für einen Margaux an sich. Dann gab es Pavillon Rouge 15 und 5 und Chateau Margaux 2029 4, also die Grand Vie.
Ja.
Das war total schön. Das fing an mit den beiden Weißen. Bei denen habe ich erstmal gelernt, dass sie tatsächlich ja rein sortig Sauvignon Blanc sind und gar nichts weiter drin haben. Der 17er war so, dass ich dachte, also wirklich ein richtig geiler Sauvignon Blanc, aber das kriegen wir auch, das haben wir auch schon anders, genauso gut getrunken. In der Spitze.
Ja.
Ja, also, aber wirklich in der Spitze sozusagen. Ja. Also bei Winzern, die das auch wirklich großartig machen, wo dann die Flasche aber, weiß ich nicht, 60, 70 Euro kostet oder sowas, ja, also kriegst du großartig hin. Aber der 96er, dieses gereifte Ding, wow. Also das war wirklich, wo du sagst, habe ich so noch nie, ja, noch nie so richtig so getrunken, großartig gereift, großartig im Geschmack, eine geile Säure hättest du niemals, A, nicht auf Sauvignon Blanc und B, nicht auf das Alter, ja. Ganz, ganz toller Wein, der beste Wein der Probe, finde ich, wo da sozusagen in dem Fall so deutlich günstiger als die Grand Vin sind. Deutlich günstiger heißt immer noch viel zu teuer, aber genau.
Aber nur im Bereich, wo man sich irgendwie eventuell mal hinreißen lässt.
Ein Fläschchen nochmal probieren, ja.
Genau, ich weiß nicht, das Problem ist, ich habe immer so ein schlechtes Gedächtnis. Ich habe, glaube ich, einmal den Pavillon Blanc getrunken und da kostete er 250 oder 300 Euro. Kann das hinkommen?
Genau, so, also jetzt
was kostet er jetzt?
Ich glaube, jetzt ist er so bei 300 EK. Ja?
Okay, also dann ist er jetzt so bei 300, bei 400 knapp.
Ja,
okay, bei 400. Dann kommt das irgendwie hin. Vielleicht hat er damals auch nur
200. Aber das ist natürlich, also die Spanne in der Zwischenzeit ist sozusagen schon deutlich gestiegen. Die Pavillon Rouge, also den Margaux de Margaux hatten wir ja gerade. Spannend, die Pavillon Rouge fand ich wirklich gut. Die sind, also auch da kriegst du wirklich, also da kriegst du richtig was für dein Geld. Auch wirklich in dem Reif.
Kosten die nicht auch schon 200?
Ja. Ja.
Entschuldigung, für 200 kriegst du
ja.
Chateau Campo Lacoste, kriegst du Chateau
Ponticanet. Ja, ja. Das stimmt.
Kriegst du 100 Parkerpunkte Wein für 200 Euro.
Also da nur wenn du es in der Subs hattest.
Nee, haben wir doch gerade drüber gesprochen. Der blöde, örtliche 900 Ponticanet kostet immer noch 260. Nee, 200 für einen Zweitwein, finde ich, ist. Alter, kauf mir doch irgendwie Pichon Comtesse oder. Also, und zwar nicht theoretisch, sondern ja auch praktisch. Ich habe da ja wieder angefangen, das zu kaufen. Auch für 200, das schreckt mich ja nicht ab. Das ist okay. Ich bin mittlerweile bei 200. Das ist die Einkaufsgrenze angenehm.
Ihr merkt, okay. Also wie sich das
quasi... Ja, man muss sich dann ja schon anpassen. Ja, das ist doch klar, alles andere würde ja auch teurer.
Aber trotzdem, wahnsinnig guter Wein. Und jetzt sozusagen das deutsche Wort dafür... Eigentlich ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich gesehen.
Ja, wenn du mal Margaux trinken
willst. Genau, wenn du mal Margaux
Chateau trinken willst, ja, okay.
Und auch da, was dann zwischendurch tatsächlich mal war, also was du hattest bei allen Margaux, es gibt diese so recht typischen Margaux-Geschmack und Nase, ja, wo dann auch der Sommer erzählte, es gibt tatsächlich sozusagen nicht einen Verkoster, der sich darum kümmert, dass diese Weine diesen Margaux-Charakter haben, sondern es gibt sieben, die bei der Küvettierung quasi dafür verantwortlich sind, dass
So, und jetzt alle nochmal genau hinhören, was Sascha da gerade erzählt, übersetzt man allgemein als guter Wein entsteht im Weinberg. My ass. So, genau, okay.
Was da bei der Küvettierung, da sind ja auch mehrere Rebsorten, da muss man schon, also, dass aber dieses typische Margaux-Gefühl entsteht, ja.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz richtig in solchen Fällen. Manche Sachen entstehen vielleicht tatsächlich im Weinberg.
Nein, im Weinberg entstehen gute Trauben. Ich kann den Satz nicht mehr hören. Gute Weine entstehen im Keller.
Okay. Der Wein entsteht ja so oder so nicht.
Ja, nein, am aber Weinberg. Auch gute Weine entstehen im Keller. Es gibt ein ganz paar wenige, wo im Keller wirklich nichts mehr passiert. Aber gerade jetzt nach dem internationalen Riesling-Symposium, wo dann auch wirklich Fachleute mit Fachleuten über Fachthemen diskutieren, dann weißt du auch, okay, ich habe daran erstmal. Auf der Prowein habe ich zum Beispiel Jörg.
Ja.
Beim Abendessen habe ich immer gefragt, sag mal, machst du eigentlich eine Analyse des, das ist eine eigene Kenngröße in der Weinanalytik, in der Mostanalytik, für die Hefe verfügbaren Stickstoff.
Krass.
YAN, Yeast Available Nitrogen. Wird normal, ist klassischer, wenn du eine Mostanalyse machst, sofort Yeast Available. Weil, das wusste ich nicht, habe ich jetzt gelernt, du kannst vorher berechnen, ob die Hefe verreckt.
Ach, echt?
Wegen Nahrungsmangel. Ah. Wegen, ob sie den Alkohol aus kann, weißt du ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen.
Ja,
manchmal
genau.
Verreckt die Hefe, weil sie ist halt einfach bei 9 Grad Alkohol, ja. 9 Volumenprozent Alkohol tot. Pech gehabt, hat sich die falsche Hefe durchgesetzt. Aber du kannst auch vorher berechnen, ob die das eigentlich macht oder ob die irgendwann nicht mehr will.
Ich spiele.
Habe ich mal gefragt. Machst du eigentlich eine YAN-Analyse? Das habe ich noch nie gemacht. Kenne ich, weiß ich, machen viele. Habe ich noch nie gemacht. Aber man kann das riechen. Aber das ist vielleicht ein Mosel-Spezialthema.
Okay.
Man kann das riechen. Du kannst in den Tank reinriechen und merken, jetzt beginnt eine Unterversorgung. Und natürlich gehe ich dann los und hole das Stickstoffsalz.
Ja.
Das übrigens im Wein nicht mehr nachweisbar ist. Es ist weg, ist komplett. Es ist einfach nur, Entschuldigung, Stickstoff atmen wir jederzeit ein. Können wir sich alle mal gehackt legen.
Nahrungsmittel für die Hefe.
Ja, und natürlich auch ein Dünger im Weinberg. Ja. Aber es ist, und dann wird eben entsprechend die Hefe nochmal angefixt, sonst stirbt sie. Also ist eigentlich ein Akt der humanitären Hilfe. Ja? Kein Mein.
Auch schön.
Ist ein Akt der humanitären Hilfe. Lebensverlängernde Maßnahmen
für die Hefe.
So, das kann man riechen. Aber fand ich sogar lustig, so von wegen guter Wein entsteht. Und ob du diesen Stickstoffmangel hast, hat zum Beispiel ganz viel mit der Frage zu tun, wann es geregnet hat. Ja, das ist ja in der Verantwortung des Menschen. Dann machst du alles schön draußen im Weinberg und wenn der blöde Regen nicht kommt, dann die Hefe keinen Stickstoff und das Zeug geht nicht durch. Ne? Also so viel von wegen guter Wein entsteht im Weinberg. Gute Trauben entstehen im Weinberg.
Und dazu haben sie noch dann natürlich dann bei guten Weinen haben sie dann natürlich noch ihre zwei großen Grand Vins ausgeschenkt.
Die waren 9. 4 fand ich nicht so spannend.
Das stimmt. Also es war, beides war spannend. 9 war, also.
Heiß oder nicht heiß?
Pass auf. Was man sagen muss, ist, also die beiden Gläser standen nebeneinander und ich habe erst ins 4er reingerochen und dann ins 9er. Die 4er-Nase war unglaublich.
Mhm.
Unglaublich. Wirklich. Alles drin, was du dir wünschst. Dieses Maskuline, so ein bisschen, ja. Also war dieses Maskuline kam übrigens nicht von mir, sondern von der Sommeliere.
Ja, das ist ja auch.
Genau, also.
Das muss dann auch jeder aushalten hier.
Genau.
Das gibt in der Weinsprache solche Sachen.
Unglaublich in der Nase. Der 9er dagegen nicht so krass, aber beim Trinken tatsächlich in der andersrum. Der 9er, total schöne Frucht, ausbalanciert, unglaubliche Länge, ganz toll. Und der 4er, im Gegensatz zur Nase, hätte ich mehr erwartet, war immer noch ein großartiger Wein und war auch tatsächlich differenziert. Es gab sonst, die fanden den 4er tatsächlich besser auszuschenken und zu genießen als den 9er jetzt. Ich hätte den 9er präferiert. Ja. Ich fand den von der Länge toll, von der Kräfte, also von dieser kräftigen, schönen Frucht und sowas. Bei dem 4er war das so eine überbordende, krasse Frucht mit viel Tannin. Ja.
Ja.
Das war aber unglaublich schön. Also ich würde den 9er in dem Fall sozusagen bevorzugen und den 5er von den Klein, Pavillon Rouge war das, war?
Ja.
Genau. Das war der 5er, das war auch großartig reift. Dazu gibt es übrigens noch, ich weiß gar nicht, jetzt müsste ich lügen, mache ich nicht. Ich weiß es nur, weil er die Schicht erzählt hat. Ich weiß nicht, ob es überall drin war. Sie machen, ich glaube, das war in dem Weißen, sie verwenden relativ, jedenfalls bei nicht einem, aber bei denen verwenden sie Diamkorken und haben über 15 Jahre quasi ein Versuchsaufbau mit allem, was es gab gemacht. Diam, normaler Korken, Glas, Schrauber und allem drum und dran. Und er hat dann erzählt, dass es tatsächlich ein Riesenunterschied war. Es war so, dass sie das nach sehr vielen Jahren dann aufgedeckt haben und der Unterschied zwischen Diam und Kork und dem Rest war exorbitant. Also der Rest ist tatsächlich nach der Länge war das der Unterschied irgendwie nicht nur so ein bisschen, sondern der Rest ist stark abgefallen. Und Diam und Normalkork waren sozusagen das, was übrig blieb. Und bei dem, ich glaube, es war der Weiße, da war es sogar so, dass es mit dem Diam sozusagen nochmal satter und kräftiger war.
Natürlich direkt dazwischen grätschen. Solche Geschichten kann ich nicht mehr ertragen. Also nicht von dir ertrage ich sie, aber wenn ich da gewesen wäre, wäre es eskaliert.
Das ist ja spannend.
Ja, weil es ist so, du musst, für diese unterschiedlichen Verschlüsse den Wein unterschiedlich vorbereiten. Einfach den Wein in irgendeine Pulle schütten und dann Verschluss drauf machen.
Das hat man nicht gesagt, ob das
gemacht haben sie mit Sicherheit nicht gemacht, weil da musst du dann ziemlich große Chargen vorbereiten. Es gibt ja auch eine andere Schwefelung und so weiter. Das machst du dann ja. Also die küvettieren ja ein paar mehr Fässer und so. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich nehme mal an, die haben einfach mal unter den Haaren zwischendurch eine andere Pulle gehalten. Also die haben das Kork finde ich super spannend. Aber zum Beispiel Schraubverschluss haben wir
gehabt. Ich meine, wir wissen ja, wie gut Glas ist. Wir haben alte Glasdinger gehabt, die waren super.
Glas ist in so einem internationalen Markt, wo du viel nach China und Amerika exportierst, wahrscheinlich immer noch ein bisschen problematisch, weil die da komisch gucken. Aber alleine vom Schrauber her, der Unterschied zwischen im CO2-Level und SO2, also CO2, SO2, diese ganzen Geschichten, die haben jetzt jahrhundertelang unter Kork gefüllt und jetzt probieren sie mal Diam aus. Das finde ich ja schon super, weil das in der Regel bei den Verbrauchern ja keine Korkschmecker mehr zulässt. Bei 1.000 Euro hast du ja auch Schwierigkeiten. Bei 1.000 Euro wirst du auch Leute haben, die sagen, ich will mein Geld zurück. Ja. Und das auch renitent. Und dazu ganz klar, du kannst diesen Haftungsmangel nicht ausschließen. Ist komplett in allen bürgerlichen Gesetzbüchern vollkommen klar. Du kannst diesen Mangel nicht ausschließen. Du schuldest das. Und solange du dann noch in Frankreich stehst und haftbar bist, weil es dieses Chateau da noch gibt und dann auch einer irgendwie die Klingel hört und aufmacht, musst du dem das zurückbezahlen. Und das ist ja auch nervig. Also insofern klar müssen die weg davon. Aber die wollen natürlich jetzt auch nicht irgendwie ihre 100 Jahrgänge in der Schatzkammer entwerten, indem sie auf Schrauber umstellen. Das ist ja noch das Thema, dass die Leute sagen, ja, stell dir mal vor, der ganze Altbestand würde, weil sich der Schrauber als super erweist, dann abfallen. Ja, das ist ja noch aus den alten Zeiten, als sie noch verkorkt haben. Das ist nicht
das
so viel
wert. Das geht natürlich.
Die können überhaupt nicht mehr der Message
viel,
kommen.
Sie verkaufen übrigens viel neu, immer zwischendurch, als den Wein wird. Also das machen sie wahrscheinlich viel.
Generell, wenn du den Wein nicht explizit auf die entsprechende Verschlussform vorbereitest.
Ja. Okay, spannend. Hätte ich jetzt ohne... Ja.
Kannst du es nicht miteinander vergleichen. Du darfst nicht den gleichen Wein oder verschiedene Verschlüsse packen. Bringt aber nichts.
Und das hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht gewusst. Also da hätte ich jetzt gesagt, okay, Hahn, also Flasche unter den Hahn, ist egal, kommt es runter und dann
unterschiedliche Verschlüsse. Du musst alleine den Unterschied sehen. Der Korken sitzt ja in der Flasche, der Schraubverschluss sitzt drauf. Auf der Flasche. Ja. Alleine dieser Unterschied an Luft, der dazwischen ist, ob du den auffüllst mit
oder
CO2
nicht.
Oder nicht und so weiter.
Ja,
und so
ja, stimmt.
Das ist eine Wissenschaft für sich.
Ja, das ist so wahr. Jedenfalls war das sehr schön.
Ja.
Und hat sehr viel Spaß gemacht. Und was ganz spannend war, weil wir das ja tatsächlich ganz selten machen, vor allen Dingen in so einer Range, ist, dass tatsächlich alle Weine unterschiedlich geschmeckt haben. Also, dass du wirklich auch eine Qualitätspyramide hattest. Das finde ich aber ganz spannend, weil oft hast du ja gefühlt manchmal, dass du denkst, okay, jetzt ist auf einmal irgendwas ganz groß und ob das da drunter jetzt...
Das ist der eigentliche Job der 7 Leute.
Ja.
Nicht dieses Terroir,
wahrscheinlich
sicher zu machen, dass das auf gar keinen Fall in irgendeiner Blindverkostung
der
Zweitwein den ersten Mal
schlägt. Ja. Das kann natürlich im Alter wird es immer schwierig, ja, sozusagen, ja. Also wenn es dann wirklich ins Reifen geht, ich glaube, da kommt immer noch mal ein bisschen was dazu irgendwie. Aber das war tatsächlich... Also
diesen Skandal haben wir aus Bordeaux noch nie vernommen. Das ist ein Zweitwein, ein Erstwein. Vielleicht irgendwie ist es
aber mal
vorbeigegangen. Aber das ist eigentlich, passiert eigentlich
nicht. Das machen die dann wirklich schon gut im Keller.
Ja.
Dass es funktioniert. So, Wein im Keller.
Wein im Glas.
Wein im Glas.
Wein im Glas hat mir sehr gut gefallen. Ist
noch ein Schluck
drin. Wein im Glas ist aber auch easy drinking. Also kann man einfach jetzt so wunderbar wegsüppeln. Ich habe erst gedacht, wir sind thematisch in Bordeaux. Hat ein bisschen Holz, hat schöne, viele Frucht. Die Frucht, ja, könnte auch so was Jura-mäßiges sein. Ist aber so, also du hast vorhin gesagt, bei dem Botaniker international und hier würde ich sagen so universal. Es ist so ein schön universal rotfruchtiger Wein mit ein bisschen Holz, ein bisschen Bleistiftspäne. Eine schöne, aber gar nicht umfangreichen Tannin. Packung, die allerdings dann wieder den Eindruck erweckt bei mir, dass es vielleicht schon ziemlich lange auf der Flasche gereift ist, also schon so 15 Jahre alt ist oder sowas, weil das Tannin komplett abgeschmolzen, also da ist, da kratzt gar nichts.
Da kratzt gar nichts.
Und manchmal mag ich es ja auch ganz gerne, wenn es kratzt. Und deswegen kam ich so in so einen Easy-Drinking-Modus. Ne? Mhm. Also wenn mich das noch hätte mehr fesseln sollen, ich habe dir sehr gefesselt zugehört und das dabei so nebenbei gesuppelt. Das war keine Konkurrenz zu deiner Geschichte.
Nee, das stimmt.
Und dazu hätte es ein bisschen mehr Gerbstoff haben müssen.
Gebraucht.
Das läuft so lustig durch.
Ja.
Eine schöne Frucht, hat so eine schöne leichte Würze, vielleicht so eine kleine Tabaknote dabei, ein bisschen Holz, kaum Tannin,
trifft Säure,
super. Säure ist so mittelprächtig. Wir hatten in der Vergangenheit Weine, die hatten weniger Säure. Also da ist schon so ein bisschen strukturierende Säure. Läuft.
Das ist super. Ich meine, nachdem ich ja schon den Wein davor so inhaliert habe, bist du jetzt echt nah dran. Also nee, du bist im Gegensatz zu mir, bist du tatsächlich gut dabei.
Okay.
Warum ich den Wein ausgesucht habe, ist tatsächlich, auf der Probwein war ich bei dem Winzer und habe ein bisschen was probiert, was er da hat. Und war bei den, wir trinken Rotwein.
Rotwein.
War von den Rotweinen auch wieder sozusagen durchgehend von der Basis bis zu den größeren sehr beeindruckt. Sehr beeindruckt war ich von den Weißen und zwar auch von meinem Naturweißen, den er macht. Das fand ich großartig. Ich krieg davon hoffentlich nochmal eine Flasche geschickt und dann würden wir die nochmal zusammen einfach trinken, weil das war also ein unglaublich guter Stoff. Mhm. Und du weißt ja, ich bin jetzt nicht so ein
Deswegen müsste ich, also ich hätte dir fast einen georgischen Wein eingeschenkt. Ich wollte noch im Eiltempo, aber dann habe ich so gedacht, ob dir das so gefällt. So.
Aber der war, es war sauber, gut, immer noch als Naturwein zu erkennen, großartiges Zeug. Und die Sachen reifen wahnsinnig gut. Das hatte ich dann, also das wusste ich schon vorher, dass die Sachen wahnsinnig gut reifen. Mhm. Wir sind also ein bisschen älter, also nicht mehr ganz jung. Wusste ich auch und dann hatte ich mit dem quasi, ich weiß, es war nicht der Winzer, aber es war sozusagen einer von seinen, ich sage jetzt mal Jungs,
Mitarbeitern.
Jungs, das ist jetzt nicht politisch korrekt, aber also.
Dass du gleich nach der Dame hier noch die Jungs.
Was die im Augenblick machen, die versuchen tatsächlich ganz viel zurückzukaufen von dem, was es irgendwo noch gibt, weil der Winzer hat einfach, weil es nicht immer so wahnsinnig gut lief, also er hat schon immer guten Wein gemacht, das war klar. Es lief nicht immer so, dass man jetzt sich wahnsinnig viel zurücklehnen konnte, hat er ganz viel natürlich immer verkauft bis zum Schluss und konnte sich nicht viel zurücklehnen. Und in der Zwischenzeit wissen sie, unsere Weine reifen echt gut und sind auch, ganz gut begehrt in der Zwischenzeit und sowas. Und jetzt versuchen sie ganz viel zurückzukaufen, kriegen dann natürlich ganz wenig, klar, weil es ist ein Österreicher.
Das habe ich mir mittlerweile fast gedacht. Jetzt überlege ich dir, erzähl mal.
Und es ist jemand, ich meine, wir kennen ihn natürlich, aber wir trinken ihn gar nicht so oft. Das ist Schiefer.
Uwe Schiefer.
Ein Blaufränkisch.
Ja, okay.
Rheiburg, 2,6.
2,6, 15 Jahre ist 15? Gar nicht so schlecht, sind 16.
Genau.
Aber 16 hing das noch am Stock. Also 15.
Aber warst du super. Und ich finde es echt schön.
Ja, aber wenn ich schon selber Tabak sage, hätte ich ja auch statt Bordeaux auf Blaufränkisch kommen können.
Du warst super.
Aber so viel Blaufränkisch, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das ist halt so. Liebe Leute, in einer Blindverkostung hält man sich irgendwie an jeden Strohhalm. Und manchmal sind die Strohhalme dann auch eingebildete Strohhalme. Aber ich hätte gesagt, dass wir jetzt schon wieder Blaufränkisch trinken, nachdem wir so viel Blaufränkisch hatten. In der letzten Folge Blaufränkisch, hätte ich nicht gedacht. Ja, Uwe Schiefer ist einer der Blaufränkisch-Päpste.
Ja.
Finde ich.
Aber tatsächlich
und überhaupt hat er, und total.
Aber dafür ist er gar nicht so unglaublich durchgehypt.
In der Zwischenzeit. Ich glaube, er hat einfach das Glück, dass die Glamour Boys, das Sylt, mehr auf Moritz stand.
Okay.
Das der Rest kann stand sein. Dann auf Schiefer.
Ja.
Berlin stand auf Schiefer, Sylt
auf
und Rügen meinetwegen auch Binf auf Rügen stand auf Moritz.
Ja.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.